Schauen wir mal. So. Schön, dass du da bist, einfach Spitze, hat es geheißen. Ich freue mich heute, mit euch in den Gottesdienst zu gehen. Ich schwitze schon mal vor der Predigt, ich hoffe, hier dann danach. Nein, so schlimm ist es nicht. Ich habe ein Bild dabei, wenn die PowerPoint da ist und der blättert, 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 nicht blättert. Ja, jetzt, sehr schön. Vielleicht erinnert euch das ein bisschen an die letzte Predigt über den Galaterbrief, wo Paulus in Galater 5,1 sagt: Zur Freiheit seid ihr berufen, lasst euch nicht wieder ein Joch der Knechtschaft auflegen. So, frei reinschauen in die Landschaft. Die Kette ist noch irgendwie sichtbar, aber die soll losgelöst sein, gesprengt sein, weg die Kette von Regeln und Gesetz, wenn man in den Galaterbrief reinschaut, Freiheit geben. Hast du Sehnsucht nach Freiheit? Träumst du davon, frei zu sein? Was sind die Ketten, die du gerade gerne hinter dir lassen würdest? Was würdest du mit deinem Leben vielleicht gerne anfangen, wenn du an nichts gebunden wärst und alle notwendigen Mittel zur Verfügung hättest? Freiheit ist was Schönes, oder? Wenn wir heute ein bisschen schauen, was wir so unter Freiheit verstehen, dann ist es losgelöst sein von Regeln, dann ist es authentisch leben können, das leben können, was ich will, mich nicht mehr von anderen irgendwie ketten lassen, binden lassen, sondern mein Leben verwirklichen. Ich habe ein anderes Bild dabei. Ja, das war ich zu schnell. Das ist ein berühmtes Bild. Ich habe mir das sogar erlaubt, die Originalversion zu nehmen. Gemalt in der Französischen Revolution, wo es so eine Drei-Tage-Revolution nochmal gab. Und die Dame, die da vorausrennt, ist wohl die sogenannte Marianne mit der Equipe Tricolore. Und ja, wo das Volk zur Freiheit führt, über die Sklaverei des Adels hinaus, der Könige hinaus und so weiter. Kampf für die Freiheit. Aber das Bild zeigt noch etwas anderes, wenn ihr da ein bisschen nach unten schaut an dem Bild. Dann seht ihr da ein paar Leichen liegen. Und der Weg zur Freiheit fordert in der Regel Opfer. Und wenn du deine Freiheit leben willst, wenn du das, was du dir vielleicht vorhin gedacht hast, komplett ausleben willst, dann bedeutet das oft, dass andere oder dir selbst das Ganze etwas kostet. Klassisches Beispiel, wenn jemand die Freiheit der Liebe ausleben will, weil er sich halt neu verliebt hat, dann geht oft Familie zu Bruch. Dann sind oft die Kinder, die die Schaden leiden und ähnliches. Wenn wir Freiheit, wie wir das heute verstehen, leben wollen, dann passiert oft das, was in dem Bild hier sichtbar ist. Die Freiheit läuft auf einem Berg von Leichen. Was ist also die Reaktion in der Geschichte, in unserem Leben oft, wenn Freiheit zu viel kostet? Wenn individuelle Freiheit zu viel Schaden bei anderen hinterlässt, dann fangen wir in der Regel an, als Gesellschaft, aber vielleicht auch persönlich, dass wir wieder Regeln aufstellen. Regeln, die der Freiheit einen Rahmen setzt, damit eben Dinge funktionieren, damit Gesellschaft funktioniert. Und wir landen oft in einem Kampf zwischen Freiheit und Gesetzrestriktion. Und das Spannende ist, ihr könnt diese Kurven in der Geschichte verfolgen. Auf Phasen, wo sehr viel reguliert ist, kommt oft eine Phase, wo sehr viel Freiheitsdrang da ist. Dann merkt man, es funktioniert so nicht. Und dann fängt man wieder an, mehr zu restriktieren, mehr Gesetze zu erlassen, mehr Rahmen zu schaffen, in dem gelebt werden kann. Und ich habe einen Schocker für euch. nur 13 Verse, nachdem Paulus dazu aufruft, in der Freiheit festzustehen, sich nicht wieder ein Joch der Knechtschaft aufpacken zu lassen, packt er eine Warnung rein in Galater 5, Vers 13. Da geht unser Text für heute los und ich lese zunächst mal die Verse 13 und 14. Dort schreibt Paulus: Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen, und er bestätigt das erst nochmal, doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Soweit ganz gut. Und jetzt kommt der Vers 14, wo du dir denkst, wenn ihr den ganzen Galaterbrief bisher im Kopf habt: Paulus, was ist los? Streichst du alles durch, was du vorher geschrieben hast? Denn das ganze Gesetz ist mit einem einzigen Wort erfüllt, in dem Gebot: Du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Klar, wir haben jetzt hier Liebe im Fokus und da werden wir später auch noch näher drauf kommen, aber Paulus bringt auf einmal wieder das Gesetz ins Spiel, wo er vorher gesagt hat, wir sind doch frei davon. Ist also Paulus auch da unterwegs, dass er das Gesetz doch wieder sieht? Sieht er auch diese Zyklen, wo wir in unserer Gesellschaft haben, Freiheit, Gesetz, das irgendwo immer aufeinander folgt? Und ja, wenn ihr die Bibel liest, wenn ihr den Galaterbrief liest, aber wenn ihr die Bibel im Gesamten liest, dann seht ihr scheinbar diese zwei Säulen. Auf der einen Seite, wir sind frei, wir sind losgekauft, wir sind von Gott geliebt. Ihr seht Ermutigungen, ihr seht Freiheit in der Bibel. Und auf der anderen Seite seht ihr Ermahnungen, seht ihr Aufruf zur Heiligung, seht ihr, so und so sollst du dich verhalten, tu dies, tu das nicht. Also ich glaube, ihr seid alle so weit Bibelkenner, dass euch das schon aufgefallen ist, dass das da ist. Und jeder von uns hat einen Hang zu der einen oder anderen Seite von seiner Natur her. Das Spannende ist, dass die Bibel und Paulus selbst beides erstmal als was Positives sieht. Galater 5,1 eben: Zur Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Freiheit ist etwas Positives. Das Werk, was Jesus getan hat auf Golgatha, ist, dass er uns zur Freiheit berufen will, dass er uns aus Knechtschaft rausreißen will. Und in Römer 7, was sehr parallel ist zu unserem Galatertext heute, aber deutlich ausführlicher, da dürfen Matthias und Christian euch irgendwann in ein paar Monaten näher drin reinführen, sagt er in Römer 7, Vers 12: Demnach ist das Gesetz heilig und ebenso das Gebot heilig, gerecht und gut. Ja, Paulus hat doch, ihr erinnert euch an die letzten Galaterpredigten, erzählt, wie wir befreit sind vom Gesetz, wie wir raus sollen aus der Knechtschaft, und jetzt sagt er, es ist gut. Und wir haben diese beiden Dinge da, die sich scheinbar widersprechen, die immer gegeneinander arbeiten: Freiheit, Gesetz, richtiges Leben. Und ihr habt das alle schon kennengelernt. Und unsere Standardreaktion ist, und ich habe sie so oft gehört, dass beides seinen Wert hat. Beides hat seine Berechtigung. Beides muss unser Leben prägen und muss in Balance zueinander gebracht werden. Und deswegen habe ich die Waage hier mal dabei. Und ich habe ein bisschen Gesetz und ein bisschen Freiheit dabei. So, wir packen mal ein bisschen Gesetz rein. Ganz in der Waage ist sie, glaube ich, nicht. Aber ihr seht, was passiert. Ist ziemlich auf der einen Seite gekippt. Ich habe Gebot rein. Also, jetzt sind wir zu sehr auf der Seite des Gebotes. Dann brauchen wir wieder ein bisschen mehr Freiheit. Ah, ich bin jemand, wo Freiheit mag. Ah, jetzt sind wir wieder zu sehr gekippt. Dann brauchen wir wieder ein bisschen Gesetz. Nee, ein bisschen mehr davon. Ja, dann packen wir halt wieder Freiheit drauf. Und so läuft oft unser persönliches Glaubensleben, dass wir irgendwo hin und her schwanken zwischen diesen zwei Dingen. Dass wir sie als Gegensätze sehen und denken, es müsste sich ausgleichen. Wenn ich ein bisschen mehr für Gott gelebt habe, dann brauche ich auch wieder mehr Freiheit. Und ich glaube, dass du zu einer der zwei Parteien gehörst, wo du eine Tendenz hin hast. Entweder du betonst mehr diesen Regelaspekt, du bist der Tomatenfan, der eher ein bisschen gesund unterwegs sein will, der Disziplinierte. oder du bist eher auf der Schokoladenseite unterwegs und hast ein bisschen mehr die Freiheit im Blick. Und wisst ihr, was das in Gemeinde verursacht? Was das in der christlichen Welt verursacht? Dass wir häufig genau damit beschäftigt sind. Dass je nachdem, zu welcher Seite du gehörst, du denkst, du musst jetzt ein bisschen mehr reinpacken, weil die andere Seite sonst zu sehr Übergewicht bekommt. Da sind welche da, die haben den Blick auf Heiligung und packen da ein Gewicht rein in Gemeinde. Und dann denkst du, jetzt muss ich ein paar Tafeln Schokolade drauflegen, damit das besser wird. Und so läuft das immer weiter. Kennt ihr das? Beschreibt das vielleicht manchmal sogar uns als Gemeinde, dass wir da unterwegs sind? Ich weiß nicht, vielleicht waren die Galater ähnlich unterwegs, weil Paulus nämlich jetzt direkt in Vers 15, Galater 5, einen interessanten Vers bringt. Er sagt nämlich, wo du dich fragst, wie bringt man das jetzt rein? Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen gefressen werdet. Der Effekt, der nämlich passieren kann, wenn ich da immer mehr draufpacke, ist, dass das nur noch immer heftiger wird. Immer schneller muss ich Dinge reinpacken. Immer weniger funktioniert das. Und dabei sagt Paulus doch, dass beides gut ist. Schokolade darf dir Genuss geben, die Tomate ist vielleicht sinnvoll, damit du länger lebst. Könnt auch anderes Gemüse noch reinpacken. Beides ist wichtig. Wo ist das Problem? Warum funktioniert das nicht? Warum kann so eine Situation schnell dazu führen, dass wir uns vielleicht eher untereinander auffressen? Weil wir immer im Blick haben, dass der andere doch jetzt irgendwo wegkippt, dass er den Glauben nicht mehr richtig lebt. Der eine hat vielleicht Angst, dass die jetzt die Heiligkeit Gottes aus dem Blick verlieren, dass die verlieren, dass wir doch für Gott leben sollen. Die sehen uns schon im totalen Liberalismus. Wir sind schon komplett weggekippt. Die anderen haben Angst, dass wir wieder im Gesetz landen, dass wir bei den Pharisäern landen und wollen Freiheit hochhalten. Und so wird das zu einem Gegeneinander. Was ist die Lösung? Wie kann es anders funktionieren? Wie ist der Weg, im Gesetz und Freiheit richtig zu leben? Oder was ist das Problem, warum es nicht funktioniert? Paulus bringt in Galater 5, 16 einen völlig anderen Lösungsansatz ins Spiel. Und zwar sagt er, ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Das klingt jetzt spannend. Kennt jeder den Vers wahrscheinlich, der ab und zu Bibel liest oder so ein paar Kalenderkärtchen irgendwo rumhängen hat oder so, den hängt man sich gerne in die Wohnung. Klingt gut. Was das praktisch bedeutet, hat fast keiner eine Ahnung. Aber lebt im Geist. Wir wollen uns anschauen, was es praktisch wirklich bedeutet, weil ich glaube, dass es der Lösungsansatz ist, den Paulus bringen will. Wie Freiheit und Gottes gutes Gesetz richtig angewandt werden und miteinander funktionieren und leben und zueinander zu etwas dienen, dass eben Gemeinde und vielleicht du dich auch persönlich nicht auffrisst, sondern Liebe lebt, was Paulus hier skizziert hat. Wie kann das klappen? Es kann klappen, indem wir im Geist leben und die Begierde des Fleisches nicht vollbringen. Was ist die Begierde des Fleisches? Das ist ja ein schönes biblisches Wort. Was meint er aber damit? Das Gute ist, dass Paulus in den Versen 19 bis 21 ziemlich genau beschreibt, wie diese Begierde des Fleisches aussieht. Und ich springe jetzt ein bisschen voraus, damit wir einen Blick bekommen, was er mit Fleisch im Sinn hat. Und zwar heißt es da, offenbar aber sind die Werke des Fleisches, nämlich Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsucht, Zwietracht, Parteiungen, Neid, Trunksucht, Schwelgerei und so weiter. Von diesen Sünden sage ich euch voraus, wie ich schon früher gesagt habe, dass wer derartiges verübt, das Reich Gottes nicht erben wird. Ja, ich blätter mal weiter. Das ist eine Übersicht von dem, was Paulus hier ausführt, was das, was er als Fleisch versteht, von sich bringt. Das sind jetzt unterschiedliche Übersetzungsversionen. Pro Zeile ist ein Punkt, wo er bringt. Sexuelle Unmoral, Unreinheit, Götzendienst, Streit, Eifersucht, Zorn, Neid, Saufen, Orgien, Fressgelage. Also das ist nicht einfach nur einmal gut essen gehen, sondern da ist schon ein bisschen mehr dahinter. Ich will jetzt da gar nicht in jedes Detail reingehen, sondern ich will euch eine Aufteilung zeigen, wie man die nämlich ein bisschen gruppieren kann, die sehr spannend sind. Wir haben oben erstmal drei, die von Unmoral quasi sprechen. Also da geht es vor allem um sexuelle Sünden. Und das ist, was wir klassischerweise im Blick haben, wenn wir vom Fleisch reden. Was wir darunter gruppieren. Sexuelle Sünden. Das ist das Erste, was uns einfällt. Und vielleicht die unteren noch mit exzessivem Verhalten, Drogen und solche Dinge. Was uns schon schwerer fällt, ist ein bisschen religiöse Verstöße reinzunehmen mit Götzendienst. Die kann aber auch noch da sein. Und was wir ganz gerne vergessen, ist, dass Paulus hier die größte Liste eigentlich für soziale Konflikte hat. Feindschaft, Streit, Hader und Ähnlichen. Und wenn ihr euch das anschaut, diese Liste, vielleicht musst du deine Sicht ein bisschen revidieren, was die Bibel alles so unter Werke des Fleisches sieht. Weil Ehebruch hier auf einer Stufe mit Neid und Eifersucht steht. Den sieht man zwar offensichtlicher nach außen und verurteilt sich leichter, aber das, wo du auf jemanden in deinem Herzen neidisch bist, wo du über jemanden schlecht redest, wo du nicht vergeben kannst, wo du vielleicht selbstsüchtig handelst, was man nicht sofort nach außen sieht, das ist für Paulus auch darunter. Und ich habe noch eine andere Einteilung, weil nämlich was Spannendes. Das eine passiert, wenn ich die Freiheit falsch verstehe und überziehe. Das andere passiert, wenn ich das Gesetz falsch anwende. Wie komme ich darauf? Ich glaube, das mit der Freiheit ist uns allen relativ eindrücklich. Wenn ich Freiheit überziehe, dann lebe ich eben vielleicht wirklich Ehebruch aus. Dann lebe ich exzessive Verhalten in Saufen und Ähnliches aus. Lass mich damit reinreißen. Das ist uns alles ziemlich eingängig. Wenn ich aber das Gesetz so anwende, wie Paulus es die ganze Zeit im Galater kritisiert hat, dann bringt es Dinge hervor wie Neid. Weil ich mir doch sage, mir würde auch das Recht, und ihr merkt, Recht hat was mit Gesetz, mit Ordnung zu tun, das Recht zustehen, dass ich das auch habe, was er hat. Ich bin zornig, weil er mich in mein Recht irgendwo einschränkt. Ich halte mein Recht hoch, deswegen kümmere ich mich auch darum, dass das Recht durchgesetzt wird, was vielleicht zu Spaltungen führt. Und. Und ihr merkt, beides findet sich hier wieder. Freiheit und Gesetz. Beides kann zu Problemen führen. So, und jetzt habe ich aber vorhin doch gesagt, Freiheit und Gesetz sind prinzipiell gut. Hier ist der Hund begraben. Nicht das Gesetz an sich ist schlecht, nicht Freiheit an sich ist schlecht, sondern das Problem sitzt hier. Das, was Paulus mit Fleisch meint, das kann man hier schön erkennen, sind nicht einfach nur äußerliche Taten, sondern es ist das, was dich als Mensch ausmacht. Es ist dein natürliches Wesen, wo du einen Zug dazu hast. Und ich bin überzeugt davon, jeder findet sich in der Liste wieder, wenn er ehrlich zu sich ist. Vielleicht tust du dir leicht, oben auf das Thema sexuelle Unmoral zu schauen, weil das keine Baustelle in deinem Leben ist. Aber alleine, weil du da drauf schaust und erkennst, dass andere da versagen, bist du wahrscheinlich hier schon irgendwo unterwegs. Und zeigt, wie auch dein Herz dazu neigt, Freiheit und Gesetz, wo Gott als gute Dinge gegeben hat, zu missbrauchen und falsch zu verwenden. Das eine, um sich auf Kosten anderer auszuleben. sexuelle Unmoral. Das andere, um sich auf Kosten anderer besser zu fühlen, durchzusetzen, ähnliches. Und somit sind wir in einem Kampf drin, der nicht zwischen Freiheit und Gesetz ist, sondern der auf der einen Seite dein Fleisch hat, dein inneres Wesen. Wenn ich das jetzt richtig habe, habe ich hier ein Bild. Was du aus dir hervorbringst, wenn du Gesetz und Freiheit so lebst, wie du es für richtig hältst, dann sieht dein Leben wie so eine Landschaft aus. Ist das manchmal Realität? Das ist, was das, was in uns drinsteckt, hervorbringt. Wir laufen immer wieder falsch. Wenn du diesen Fleischkatalog durchgehst, wo sind deine Werke des Fleisches? Bist du eher jemand, der das Leben genießen will und dadurch vielleicht in der Gefahr steht, in sexuelle Unmoral zu fallen oder wo sich das Genießen schnell in Exzesse ausartet? Übertreibst du beim Genuss von Alkohol oder Schokolade? Oder bist du eher der Typ Disziplin, der mit Askese ein besseres Leben führen will, der das vor sich herträgt, der allen anderen davon erzählt, wie toll er das doch hinbekommt, aber den oft Dinge wie Eifersucht prägen, Neid prägen, vielleicht Streit sucht, gar nicht merkt, dass er mit Leuten in Konflikt kommt. Und vielleicht ist der ein oder andere Konflikt in der Gemeinde, den du meinst zu kämpfen, gar kein geistiger Konflikt, sondern ein Konflikt der unterschiedlichen Ausprägungen unseres Fleisches. Weil der eine eben Lust auf Schokolade hat und der andere Lust auf Tomate. Paulus macht etwas deutlich in Vers 21, wo er da anfügt, was echt dramatisch ist. Wer darin lebt, wird keinen Anteil am Reich Gottes erhalten. Ich denke nicht, dass Paulus hier meint, dass man ab und zu in diese Falle des Fleisches tappt. Dann passt das ganze Kapitel nicht, wo er, das werden wir gleich noch genauer anschauen, von einem Kampf spricht. Es geht um einen dauerhaften Lebensstil. Wer dauerhaft das auslebt, wo ihn sein natürliches Wesen, seine innere Motivation zu hintreibt, der hat keinen Teil am Gottesreich. Es passt nicht zu Gottes Reich, weil Gottes Reich nicht solche Landschaften hervorbringt. Paulus stellt diesen Werken des Fleisches etwas anderes gegenüber. Oh, da fehlt eine dunkle Seite. Na, dann müsst ihr das Bild jetzt noch aushalten. Er stellt diesen Werken des Fleisches Gottes Geist entgegen, der in den Kindern wirkt. Und dabei malt er ein Bild von einem ganz anderen Lösungsansatz. Er malt uns ein Bild vor Augen, wie ein Leben aussieht, das von Gottes Geist verändert und geprägt wird. Und ja, er verwendet hier ein Bild, überlest es nicht so einfach, wo wieder mal unsere Gärtner, Landwirte haben wir nicht, angesprochen sind. Im Gegensatz zu Werken des Fleisches spricht er jetzt von Frucht. Und ich denke, Paulus wählt diese Bilder mit Bedacht, was wir gleich noch sehen werden. Paulus schreibt in Vers 22, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Gütigkeit, Treue, Sanftmut, Beständigkeit. Gegen derartige gibt es kein Gesetz. Hier habt ihr auch eine Auflistung der Früchte. Ich habe ein bisschen versucht, sie zu beschreiben. Liebe, meinem Nächsten zu seinem Besten dienen. Freude, ich freue mich über Gott, weil er so herrlich und wunderbar ist. Friede, innere Ruhe und Zuversicht, die sich auf Gott verlässt. Geduld, Fähigkeit in Krisen nicht hochzugehen. Freundlichkeit, die Fähigkeit, für andere da zu sein und mich dabei zu öffnen. Güte oder Integrität, in jeder Situation derselbe Mensch sein. Treue, auf mich und mein Wort ist Verlass. Sanftmut, ich nehme mich selbst zurück, Selbstbeherrschung, das Wichtigste über das Dringliche stellen. Das Ganze ist vielleicht besser verständlich, wenn ich den Gegensatz dazu sehe. Liebe wäre in der Bibel im Gegensatz Angst, Freude, ist Hoffnungslosigkeit, Verzweiflung, Friede steht Sorge und Angst dagegen. Geduld steht Groll gegen Gott oder Mitmenschen dagegen. Gegen Freundlichkeit steht Neid. Gegen Güte stehen Sprücheklopfer und Heuchler. Gegen Treue stehen Opportunisten und Schönwetterfreunde. Gegen Sanftmut steht jemand, der sich nur um sich selbst dreht und wichtiger als andere nimmt. Und gegenüber Selbstbeherrschung steht jemand, der wankelmütig ist. Jetzt kannst du sehen, wo du die Baustellen hast. Wichtig, Paulus spricht von Frucht, nicht von Früchten. Es ist interessant. Warum tut er das? Timothy Keller bringt dann einen interessanten Gedanken, den ich sehr eindrücklich fand, weil er sagt, dass das, was Gottes Geist ist, etwas Ganzheitliches ist. Du kannst dir nicht eine Sache hier rauspicken und sagen, Gottes Geist wirkt in mir. Weil ich glaube, dass jeder von uns von seinem natürlichen Wesen in dem einen oder anderen Bereich schon ganz gut ist. Und wenn Gottes Geist unser Leben verändert, geht es nicht darum, dass du in dem einen Bereich der Perfekte bist und das Musterbeispiel, sondern es geht um ganzheitliche Veränderung. Und es wird vielleicht verständlich, wenn ich die Imitate hier einblende. Imitat heißt, es sieht so aus, als wäre das eine Frucht des Geistes, aber in Wirklichkeit ist es vielleicht eher dein Wesen. Liebe, ich neige mich anderen zu aus egoistischen Motiven. Freude. Ich freue mich aufgrund dessen, weil es mir gut geht, weil ich Segen erfahre. Ich halte Friede, aber in Wirklichkeit bin ich einfach nur gleichgültig und antipathisch. Ich habe Geduld, aber eigentlich bin ich nur zynistisch und habe ein Achselzucken, weil mich Situationen gar nicht jucken. Ich wirke freundlich, aber in Wirklichkeit dienen meine Taten nur dazu, damit ich Gutes für mich bekomme. Ich bin gütig. Aber in Wahrheit sage ich das gar nicht, weil ich die Leute liebe. Ich bin treu, aber ich bin in Wirklichkeit, ich bin in Wirklichkeit nicht wahrhaftig. Nee, das fehlt, da passt jetzt was nicht, der ist falsch eingeordnet. Ich bin treu, aber ich bin nicht liebevoll in dem, wie ich treu bin. Also treu heißt zum Beispiel auch, ich stehe zu Gottes Wort, aber ich tue das vielleicht auf Kosten der Liebe. Ich bin sanftmütig, aber in Wirklichkeit bin ich vielleicht konfliktscheu und das gehört eigentlich da rein. Ich habe Selbstbeherrschung, aber in Wirklichkeit gründet meine ganze Willenskraft auf meinen Stolz. Wenn Gottes Geist uns verändert, dann macht er den, der von seinem natürlichen Wesen der Kämpfer ist und treu zu Gottes Wort steht, gleichzeitig zu einem Sanftmütigen. Das ist, wo Gottes Geist handelt. Was unnatürlich ist, weil es gegen unser natürliches Wesen geht. Es macht den, der sanftmütig ist und liebevoll ist, zu jemandem, der bereit ist, für Gottes Wahrheit aufzustehen und dazustehen. Und so weiter. Es ist anders als das, was wir Menschen hervorbringen können. Es geht nicht nur um deine natürlichen Begabungen, sondern es geht um Veränderung. Die Frucht des Geistes ist viel mehr. Sie verändert Charakter. Und ich glaube, so sieht das Bild aus, was du in deinem Leben hinterlässt, wenn Gottes Geist darin wirkt. Gefällt euch das besser als das graue, düstere Bild vorhin, das die Werke des Fleisches hinterlassen? Ich weiß nicht, ob du da auch träumen kannst davon. Wenn dein Leben so aussieht, das hinterlässt. Wenn du mit anderen Menschen in Berührung kommst, sie das hier erleben und erfahren können. Weite Landschaften, Fruchtbarkeit, Genuss, Erholung. Ich wünsche mir das. Noch ein bisschen was zu der Frucht. Galater 4, Vers 6 haben wir dieses Beispiel gehabt, wo Jesus diesen verlorenen Sklaven freikauft und zu seinem Vater nach Hause bringt. Und der Vater uns als seine Kinder annimmt. Und dann heißt es in Galater 4, Vers 6, was da passiert, wenn wir von Gott angenommen werden. Weil ihr aber jetzt Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in unsere Herzen gesandt, der da ruft, aber lieber Vater. Diesen Geist Gottes kannst du nicht produzieren oder schaffen. Er wird dir von Gott geschenkt und er wird jedem geschenkt, der ihm sein Leben anvertraut. Jeden dem, den Jesus freikauft. Das ist die Grundvoraussetzung. Und ihn brauchst du, damit Frucht wachsen kann, weil, was Friedrich, Michi und alle anderen Gärtner hier ziemlich genau wissen, und das weiß auch jeder andere, du kannst Frucht nicht produzieren. Es funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht an ihr ziehen und sie wird größer. Du kannst nicht mit einem Werkzeug dran arbeiten und Frucht kommt hervor. Frucht muss wachsen. Du kannst es nicht selbst schaffen. Und du kannst auch nicht mit einem Maßstab dastehen und zugucken, wie die Pflanze wächst, in aller Regel. Es gibt so ein paar spezielle Gewächse. Aber da musst du schon einen längeren Zeitraum haben. Du siehst es ein paar Wochen später, dass was gewachsen ist. Aber du siehst es nicht in dem Moment, wo es wächst. Das nimmst du nicht wahr. Du erkennst nur Jahre später einen Unterschied. Und so ist es auch, wenn Gottes Geist an uns arbeitet. Die Frucht erkennst du nicht in dem Moment, wo sie wächst, sondern du erkennst sie vielleicht in dem Moment, wo du in Krisensituationen reinkommst und du realisierst, jetzt handle ich anders, als ich vor 5 Jahren noch gehandelt habe. Wo du vielleicht selber ganz erstaunt bist, was ist denn passiert? Vielleicht erkennst du sie auch nie und andere sehen sie an dir, sehen, dass da Veränderung passiert ist, dass eben Punkte, die gar nicht zu deinem Charakter passen, auf einmal zum Vorschein kommen, dass da was sichtbar wird, dass jemand vielleicht eben mehr mit Liebe reagiert, der vorher der Hartherzige war, dass jemand auf einmal seinen Mund aufmacht, wo es notwendig ist, der sonst immer eigentlich nur still war. Was anderes. Frucht wächst zwangsläufig. Und ich habe da ein schönes Bild dabei. Der Fluch eines jeden Gärtners, aber es bringt die Kraft von Frucht zum Ausdruck. Der kleine Löwenzahn ist in der Lage, Pflaster zu sprengen und da hervorzukommen und zu wachsen. Du kannst eine Eichel in ein Grab mit reinstecken, da eine Marmorplatte drauflegen und in ein paar Jahren wächst diese Eiche vielleicht durch die Marmorplatte hindurch. Marmor, so eine kleine Mini-Eichel. Das ist, wenn Gottes Geist in dem Leben von Menschen arbeitet, dann entsteht Frucht in den härtesten Herzen, die da sind. Deswegen glaube ich, dass Paulus dieses Bild von Frucht wählt. Das andere, was wichtig ist, Frucht kommt von inneren Wurzeln. Dieser Löwenzahn hat nicht die Kraft in der Blüte, sondern in den Wurzeln, die unter dem Stein sind, die du nicht erkennen kannst. Frucht kommt nicht von äußerlich was hinklatschen, sondern es kommt daher, dass das Herz und die innere Motivation verändert werden. Unter dem Geist Gottes wird Freiheit und Gesetz erst recht verwendet. Warum? Weil Frucht in den richtigen Weg eingeordnet wird, nämlich in Liebe. Das ist die erste Frucht, die da ist, wo Paulus nennt, Liebe. Und es ist das, was er vorhin bringt, was der Gegensatz ist, Glaubensleben so zu leben, immer ein bisschen Gesetz und Freiheit reinzupacken, wo er auf Liebe hinweist. Liebe für den anderen. Nochmal Galater 5, 13 bis 14. Ihr seid ja doch zur Freiheit berufen, liebe Brüder. Nun missbraucht die Freiheit nicht um einen als willkommenen Anlass für das Fleisch, sondern dient einander durch die Liebe. Denn das ganze Gesetz findet seine Erfüllung in dem einen Gebot, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Wenn Gottes Geist mein Leben verändert, dann erkenne ich, wozu ich freigemacht bin. Gott und andere zu lieben. Wenn Gottes Geist mich frei macht, dann erkenne ich, wozu er sein Gebot wirklich gegeben hat, dass es dazu führt, dass ich ihn und andere mehr liebe. Nicht, damit ich mich besser fühle als andere, nicht, dass ich mich herausstellen kann gegen andere, sondern dass es mein Leben in eine Richtung prägt, dass ich zu jemandem werde, der fruchtbar ist. Und das bin ich dann, wenn ich diese Dinge in Liebe für die anderen anwende. Spannend ist, was Paulus im Vers 23 bei den Früchten des Geistes als Bemerkung anfügt. Bei den Werken des Fleisches hat er angefügt, dass solche keinen Anteil an Gottes Reich haben. Vers 23 bringt eine Bemerkung, wo du dir denkst, naja, hä, weshalb? Ist doch logisch. Gegen diese gibt es kein Gesetz oder ist das Gesetz nicht? Und du denkst dir, Paulus, das ist doch eigentlich klar, dass gegen Liebe, Freude, Sanftmut, Demut und so weiter das Gesetz nicht dagegen ist, dass es da nichts dagegen hat. Und ich denke, Paulus bringt das so als leicht ironische Anmerkung. Warum? Wenn ihr euch die Frucht des Geistes anschaut, dann erkennt ihr, dass es viel, viel mehr ist als Gesetz. Gesetz, und damit hat Paulus ein Problem, bringt nur äußere Handlungen hervor, schafft nur äußere Handlungen. Schafft vielleicht, dass ich an einen toten Apfelbaum einen Apfel hinklebe, dass er aussieht, als wäre er echt, aber er ist nicht echt, weil es innen kaputt ist. Der Geist Gottes macht viel mehr. Er geht weit, weit über die Gebote Gottes hinaus, indem er dein Herz anpackt und deine Motivation verändert. Wenn er dich zu einem treuen Menschen macht, der im tiefsten Inneren seines Herzens treu ist, dann brauchst du kein Gesetz mehr, das dich davor warnt, zu lügen, das dich davor warnt, die Ehe zu brechen und ähnliches. Warum? Weil dein Herz eine tiefe Sehnsucht danach hat, anders zu sein. Es ist viel, viel mehr als nur das Gebot, was dich vielleicht in ein Korsett zwingt. Wenn Gottes Geist dich verändert, dann ist Freiheit viel mehr, als einfach deinen natürlichen Begierden hinterherzulaufen, sondern dann wirst du deine Freiheit nutzen, um dich für andere hinzugeben, weil du jemand bist, der von Liebe geprägt ist und gepackt ist. Es ist ein anderer Weg, als Gesetz und Freiheit gegeneinander zu bringen. Es ist der Weg, wo ich all das verwende, um damit anderen Gutes zu tun, Liebe zu leben. Hast du Sehnsucht nach dieser Frucht des Geistes? Hast du Sehnsucht danach, dass wir eine Gemeinde werden, wo die Tomatenfraktion die Tomate vor allem für sich anwendet, damit sie ihr Leben so verändert, dass die Menschen um sie herum diese Liebe erfahren, dass sie das, wo Gott Maßstäbe gibt, wie Leben gut ist, wie es aussieht, so verwenden, dass ihr Leben verändert wird und Menschen gepackt werden. Hast du Lust auf Gemeinde, wo die Schokoladenfraktion ihre Freiheit nicht lebt, um sich selbst durchzusetzen, sondern die Freiheit hat, auf ihre eigenen Begierden zu verzichten, die auch wieder nur Werke des Fleisches sind, und stattdessen Freiheit für andere zu leben. Ich habe Sehnsucht danach. Ich habe Sehnsucht, dass Gemeinde wirklich so ein Getreide- und Obstgartenfeld wird, wo wir miteinander in Liebe leben. Wenn du diese Sehnsucht hast, dann brauchst du noch eine Sehnsucht dazu, nämlich die Sehnsucht, dass dein Leben verändert wird, dass dein Leben Frucht zeigt, dass dein Charakter verändert wird. Wenn du Tomatenfraktion bist, dass du verändert wirst, dass deine Motive nicht mehr eigennützig sind, warum du auf das Gesetz schaust, damit du dich besser darstellen kannst als andere. Wenn du die Schokoladenfraktion bist, dass deine Freiheit nicht mehr selbstbezogen ist. Wie können wir das schaffen? Wie kann diese Frucht des Geistes in uns entstehen? Tja, Frucht können wir nicht produzieren. Wir können nur eine Sache machen, was die Gärtner bei uns tun. Einen Nährboden schaffen, wo sie wachsen kann. Und vielleicht sagst du, ja Sebastian, ich habe Sehnsucht danach, dass ich zu so jemandem werde, der so einen Charakter hat. Aber weißt du was? Eigentlich zerreißt mich mein Leben. Auf der einen Seite die Sehnsucht und auf der anderen Seite, wo ich immer wieder mein Fleisch erlebe, was kämpft. Und das ist, warum ich das den Kampf der Giganten genannt habe. Und ich kann euch so nachfühlen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich jemand bin, der gerne und viel redet. Und ihr könnt mal meine Frau fragen, wie oft ich verzweifelt bin, wenn Besuch da war und ich wieder alle totgequatscht habe oder wir irgendwo gewesen sind. Und ich es nicht schaffe, zuzuhören. Das ist nur so eine Banalität, wo ich diesen Kampf irgendwo habe, wo ich eigentlich jemand gern sein möchte, der zuhörend ist, der Liebe den anderen zeigt und sie nicht einfach nur erschlägt mit dem, was ich vielleicht dazu zu sagen habe. Und du hast vielleicht ähnliche Sehnsüchte. Du bist vielleicht auch manchmal frustriert. Aber ich habe eine gute Nachricht für dich. Paulus beschreibt genau das als die Realität unseres Glaubenslebens. In die Verse, wo ich übersprungen habe, sagt er, Vers 16 und 17. Ich sage aber, lebt im Geist, so werdet ihr die Begierden des Fleisches nicht vollbringen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Das, was Paulus hier beschreibt, und vielleicht versteht ihr das jetzt recht schnell, ist die Realität unseres Lebens, wo wir haben. Der Kampf, den du zu kämpfen hast, ist nicht gegen die andere Fraktion in der Gemeinde. Der Kampf, den du zu kämpfen hast, ist gegen dich selbst gerichtet. Ist gegen dein Fleisch gerichtet. Ist gegen deine natürliche Motivation gerichtet, wo du hintendierst. Ist dagegen gerichtet, wo du Gottes gutes Gebot missbrauchst. Ist dagegen gerichtet, wo du Gottes Freiheit, die er dir schenkt, missbraucht, um wieder nur für dich zu leben. Das ist der Kampf, in dem wir stecken. Dieses Begehren, was Luther übersetzt oder als Begehren übersetzt, das zeigt einen unheimlich starken Willen, einen richtigen Konflikt. Und so haben wir diesen Kampf in unserem Leben, der Realität ist. Und ich möchte das herausstellen, weil ich dir sagen will, wenn du diesen Kampf hast und da manchmal verzweifelst, dann zeigt es eine Sache, nämlich, dass du echt bist. Dass du Gottes Geist in deinem Leben hast. Sorgen musst du dir dann machen, wenn du diesen Konflikt nicht kennst in deinem Leben. Weil dann nämlich die Frage da ist, ob Gottes Geist überhaupt an dir wirkt. Ob er überhaupt arbeitet an dir und dir zeigt, dass da was nicht in Ordnung ist. Dass da noch Egoismus da ist. Dass du Gottes Dinge in falsche Richtungen missbrauchst. Johannes, 1. Johannes 4, Vers 13 sagt, daran erkennen wir, dass wir in ihm bleiben und er in uns, dass er uns von seinem Geist gegeben hat. Wenn du wirklich wiedergeboren bist, dann wirst du zwangsweise in diesen Kampf stecken. Und wenn es nicht Realität ist, dann will ich dich einladen, zu Gott umzukehren, Buße zu tun. Und ihn zu bitten, dass er in dein Leben kommt, dass sein Geist in dein Leben kommt und dich prägt. Und jetzt fragst du dich aber, warum ist dieser Kampf so intensiv? Warum zieht er mich so runter? Warum höre ich immer wieder auf die Stimme meines alten Wesens? Und da klaue ich jetzt ein Beispiel von Hans-Peter Reuer, weil der das so, so eindrücklich rüberbringt. Ich hatte das vorher schon in der Galaterpredigt. Und zwar habe ich gesagt, dass Jesus am Sklavenmarkt unterwegs war, dich dort freigekauft hat, nach Hause gebracht hat zu seinem Vater. Und jetzt nehme ich ein Beispiel her. Da muss ich mir jetzt jemanden auspicken hier aus der Runde. Ich nehme mal den Michi her. Der Michi ist ein harter Sklavenhalter, der am Sklavenmarkt unterwegs ist und der hat Sandra dort als seine Sklavin zum Verkauf angeboten. Und ja, Michi hat sie über Jahre lang ziemlich runtergeknüppelt, hat mit ihr umgegangen, wie wir das halt aus dieser Zeit kennen. Ist geschunden, viele Wunden da und ähnliches. Jetzt nehme ich einen Frank, das ist, glaube ich, nett. Der kommt auf diesen Sklavenmarkt, sieht sie und kauft sie frei. Bringt sie nach Hause, reinigt die Wunden, versorgt sie, pflegt sie. Ein paar Wochen später sind sie in der Stadt unterwegs. Sandra, freie Person, gut gekleidet, ähnliches. Frank muss kurz in ein Geschäft, um was zu erledigen. Sandra bleibt draußen, sagt, alles gut. Ich schaue mir die Auslagen ein bisschen an in den Schaufenstern. In dem Moment kommt der Michi ums Eck und sieht sie und denkt sich, boah, der zeige ich jetzt mal, wo der Hase langläuft. Das kann ja nicht sein, dass die so unterwegs ist. Und er steht da und sagt, Sandra, sofort hierher. Was ist ihre Reaktion? Was denkt ihr? Sie wird sich umdrehen und sofort hinrennen. Warum? Weil sie jahrelang auf diese Stimme gehört hat und genau gewohnt ist zu gehorchen. Und das ist erstmal unsere natürliche Reaktion, wenn unser natürliches Wesen ruft. Wir haben jahrelang auf diese Stimme gehört. Wir drehen uns sofort um und gehorchen. Was wäre der richtige Weg gewesen? Rein in den Laden, wo der Frank ist, zu ihm hin und sagen, hey, der ruft mich, muss ich noch auf ihn hören? Und was hat der Frank gesagt? Nö. Musste nicht. Ich habe dich freigekauft. Ich habe bezahlt für dich. Ich habe dich losgekauft, errettet. Und das ist das, was für unser Leben gilt, wenn wir im Geist Gottes leben wollen. Und Paulus beschreibt das in den letzten Versen 24, 25. Die aber Christus Jesus angehören, haben ihr Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Ich glaube, dass Paulus hier drei Ansätze nennt, die wir auch in dem Gleichnis gerade gesehen haben. Und ich zäume sie jetzt von hinten auf und fange an, indem er sagt, unterstellt euch dem Geist Gottes. Er bringt das an einer anderen Stelle auch schon zuvor. Wandelt im Geist. Es bedeutet, sich der Herrschaft von Gottes Heiligen Geist zu unterstellen, der in unserem Leben ist. Was bedeutet das? Wenn er spricht, hören wir auf ihn. Wenn Frank zur Sandra sagt, du bist erlöst, du bist freigekauft, lebt dieses andere Leben, dann hört sie auf ihn. Warum? Weil er ist doch die Stimme, wo sie vertrauen kann. Er hat sie doch gerade freigekauft, gereinigt, gewaschen, die Wunden versorgt. Und wir hören nicht auf die Stimme von unserem alten Fleisch, dem Michi, der nur wieder das Böse tun will, du verzeihst mir das, gell? Was tun wir, wenn wir diese Stimme von Gottes Geist in unserem Leben hören? Wenn er uns auf Dinge aufmerksam macht, wo wir in der Gefahr stehen, wieder auf unser altes Fleisch zu hören? Wir kreuzigen unser Fleisch. Was meint das? Askese? Fragezeichen? Das ist unsere natürliche Tendenz, wenn wir das hören. Ich muss ein bisschen asketischer leben. Das meint Paulus aber sicher nicht. Warum? Weil Askese an vielen Dingen unserer alten Natur vorbeigeht. Eifersucht, Neid, Zorn wirst du nicht mit einem asketischen Lebensstil besiegen. Sondern unser Fleisch kreuzigen bedeutet, dass ich jeden Tag bis zum Ende meines Lebens an das Kreuz Jesu gehe, ihm diese Dinge hinlege, wo ich diesen alten Drang meines Fleisches in mir spüre und zu Jesus sage, danke Herr, dass du genau dafür am Kreuz gestorben bist. Danke, dass diese alte Begierde mit dir am Kreuz hing, dass sie keine Macht mehr über mein Leben hat, dass auf Golgatha dafür bezahlt ist. Ich bekenne ihm, dass mein Drang mich dahin zieht, dass ich wieder anders handle, anders reagiere. Und bitte ihn, dass diese Vergebung von Golgatha dafür gültig ist. Ich mache mir bewusst, dass Jesus genau deshalb für mich gestorben ist, damit ich nicht mehr so leben muss. Es ist genau wieder dieses Beispiel. Ich gehe zu Jesus ans Kreuz, anstelle auf die alte Stimme zu hören. Warum? Weil er doch bezahlt hat dafür. Weil er mich freigekauft hat. Und das Letzte, Ich bin mir bewusst, dass ich zu Jesus gehöre. Das ist meine Heimat. Ich fliehe zu ihm. Ich bin Teil seiner Familie und ich pflege diese Beziehung mit ihm. Ich suche die Gemeinschaft. Warum? Weil ich dort die Gewissheit erfahre, dass bei ihm alle meine Bedürfnisse erfüllt werden. Weil ich bei ihm erfahre, dass er mir viel mehr bietet, als wozu mich mein altes Wesen hinreißen will. Weil er viel mehr für mich übrig hat. Weil er viel mehr für mich getan hat. Wenn Sandra zum Frank geht, dann erkennt sie und sieht sie wieder, dass er viel mehr für sie getan hat als der Michi. Und das brauchen wir. Wir gehen täglich zu Jesus und nehmen von ihm wahr, was er uns Größeres, Besseres und mehr schenken will. Am Ende von diesem Weg durch Galater 5 bleibt uns eine zentrale Erkenntnis. Wahre Freiheit finden wir nur im Geist Gottes. Sie befreit uns von den Zwängen des Fleisches und führt uns in ein Leben, das Gott gefällt und anderen dient. Und ich würde dich heute einladen, dich diesem Geist Gottes ganz auszuliefern, dass du deine alte Natur Tag für Tag Jesus ans Kreuz bringst, dass du dich von seinem guten Geist leiten lässt und erlebst, wie sich deine Freiheit in Liebe verwandelt, zur Ehre Gottes und zum Segen für deine Mitmenschen. Ich habe eine tiefe, tiefe Sehnsucht danach. Sorry, das wollte ich vorhin zeigen, wo es ans Kreuz ging. Ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, dass Gottes Geist mich zu so jemandem verwandelt, dass ich, wenn ich vielleicht mal 80 Jahre bin, Enkelkinder, Kinder aus Gemeinde oder was weiß ich, zu meinen Füßen sitzen, weil sie angezogen sind von dem Wesen, wo Gottes Geist seinen Stempel reingeprägt hat. Ich habe eine tiefe Sehnsucht danach, dass ich im Alter nicht eine Person bin, die für ihre eigenen Wünsche lebt, die jetzt Rente genießen will und endlich ausleben kann, was da ist und vielleicht verbittert ist oder ähnliches, sondern ich habe eine Sehnsucht danach, dass ich zu jemandem werde, der von Gottes Geist so verändert ist, dass er Sanftmut, Liebe, Treue, alles in einem ausstrahlt, was Menschen anzieht. Kennt ihr solche Leute? Ich glaube, der ein oder andere kennt welche. Ihr kennt auch die Gegenteile, aber er kennt die. Und ich wünsche mir, dass du dieselbe Sehnsucht hast, dass Gott sein Ebenbild so in dich hineinprägt, dass wir zu solchen Menschen werden. Menschen, die zur Ehre Gottes leben und für andere, die ihre Freiheit und Gottes Gesetz dafür verwenden, um anderen zu dienen. Das ist der andere Weg, der vorbeigeht an der Waage. Amen.